Liebe Gemeinde, der ist ein junger Mann, Anfang 20, und er sitzt in seiner Wohnung zwischen Müll, Unrat, dem äußerlich sichtbaren Chaos seines Lebens und hält das in Händen, wo er den ganzen Tag nach gesucht hat, wo er seine letzten Geldscheine für gegeben hat. Ein kleines Tütchen mit Kristallen, mit weißem Pulver. Und ganz entgegen seiner sonstigen Realität kommt ein heller Moment, ein lichter Moment. Ganz anders als sonst blickt er wie von außen auf sich herab. Er hat keine Vision, es ist kein außerkörperliches Erlebnis. Es ist nur dieser wache Moment, weil er noch nicht bedröhnt ist wie sonst. Und er sich im übertragenen Sinne selber sieht und sieht, wie er alles vor die Wand gefahren hat. Sonst ist er immer getrieben davon, Geld besorgen, neuen Stoff besorgen, mit Freunden die Drogen einnehmen, ausschlafen und wieder von vorne beginnen. Und jetzt kommt dieser helle Moment und er erschreckt ihn. Er erschreckt ihn so, dass er für einen Moment gar nicht dazu kommt, das zu tun, was er eigentlich vorhatte. Und er kennt alles vor die Wand gefahren. Er kennt die ganze Traurigkeit seiner eigenen Situation. Und er ist wie gelähmt. Er ist eine Frau, Mitte 40. Ganz anders als der junge Mann aus guten Verhältnissen. Und sie sitzt da, die Hände im Gesicht, Tränen laufen ihr herab. Sie sitzt vor den Trümmern ihrer Ehe. Solange hat das funktioniert mit den Geschichten, die sie ihrem Mann erzählt hat. Solange haben die Ausreden funktioniert. Solange hat es geklappt, dass sie ihren Mann angegriffen hat, wo er Verdacht schöpfte, was dort vor sich geht. Und jetzt ist alles zusammengebrochen. Das ganze Kartenhaus in sich zusammengefallen und es gibt nichts mehr zu reparieren. Dieses Haus, was sie sich da gebaut hatte, ist nicht wieder aufzubauen. Es sind nur noch Trümmer da. Und während sie vorher immer noch balanciert hat, mit Gefühlstaktik, mit Geschichten, alles war gut eingefädelt, jetzt ist es zusammengebrochen und sie sieht nichts mehr zu reparieren. Verzweifelt. An einem ganz anderen Ort ist da ein Junge, 10 Jahre alt. Und solange er sich zurückerinnern kann, konnte er seine Mutter beherrschen, die ihn alleine aufgezogen hat. Er konnte bestimmen, was passiert. Er konnte bestimmen, was eingekauft wird, wie viele Hausaufgaben er machen muss. Er wusste, welche Tasten er spielen muss auf dem Gefühlsklavier bei seiner Mutter. Und jetzt hat seine Mutter ihm gesagt unter Tränen, ich hab dich lieb, aber ich kann nicht mehr mit dir zusammenleben. Wir müssen zum Jugendamt gehen, ich hab dich so lieb, aber ich kann nicht mehr mit dir zusammenleben. Und er sieht, es funktioniert nichts mehr. Alles hatte er vorher in der Hand, scheinbar. Und jetzt gar nichts mehr. Alle Kontrolle ist ihm entglitten. Was diese drei gemeinsam haben, sie alle erkennen in diesem einen Moment, reparieren funktioniert nicht mehr. Fassadenkorrektur bringt überhaupt nichts mehr, denn es ist keine Fassade mehr da. Und alle erkennen, ganz menschlich, auf ihre äußere Situation bezogen, ich brauche einen radikalen Neuanfang. Ich brauche keinen Lebenshandwerker, der etwas wieder heile macht. Ich brauche einen radikalen Neuanfang. Es ist nichts über, was man flicken könnte. Alles muss neu werden. Aber wie? Wie soll das funktionieren? Diese drei, so unterschiedlich sie sind, sind durch ihre äußere Not, dadurch, dass kein Ausweg mehr bleibt, darauf gestoßen, es muss jetzt etwas passieren. Und ich bin überfordert damit. In unserem heutigen Predigttext geht es um eine Person, die in einer ganz anderen Situation ist, wo es äußerlich alles intakt scheint. Es ist keine Person, von der wir erfahren, dass das Leben vor die Wand gefahren ist. Eigentlich ein krasser Kontrast zu unseren dreien. Und trotzdem eigentlich eine ganz ähnliche Lage. Und Jesus selbst stößt ihn da drauf. Dabei ist seine Fassade, soweit wir wissen, noch völlig intakt. Er ist geradezu vorbildlich für seine Zeitgenossen. Niemand, der irgendwo mit Drogen in der Ecke sitzt. Niemand, der seine Ehe kaputt gemacht hat. Niemand, der seine Eltern terrorisiert hat. Sowas erfahren wir nicht von ihm. Ganz im Gegenteil. Und trotzdem verordnet ihm Jesus einen radikalen Neuanfang. Ich lese unsere ersten Verse aus Johannes 3 nach der Schlachterübersetzung. Sie haben das auf ihrem Gottesdienstzettel abgedruckt. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Lass uns beten. Herr Jesus, danke für diesen eindrucksvollen Bericht, Herr. Danke, dass du uns berichtest, wie du Nikodemus begegnet bist, Herr. Und wie das ganz tief in unser Leben hineinspricht. Herr, lass uns weise werden über diesen Text. Lass uns deine Wahrheit erkennen. Und bitte veränder unser Herzen. Amen. Nikodemus taucht hier in den Evangelienberichten das erste Mal auf. Nicht das letzte Mal. Später tritt er für Jesus ein und zum Schluss bestattet er den Herrn auch. Wir wissen nicht, ob es noch weitere Begegnungen gab. Aber soweit wir wissen, ist das die erste. Wie gesagt, Nikodemus ganz anders als unsere drei Personen aus der Einleitung. Gut integriert, sozial einen guten Stand, soweit wir wissen, ein stabiles Leben, für andere ein Vorbild. Er ist Pharisäer, also er gehört zur israelisch frommen Fraktion, religiös interessiert und engagiert. Und er kommt zu Jesus, er kommt nachts, er kommt im Schutz der Dunkelheit. Was will er? Soweit wir wissen, war Nikodemus der oft um Rat gefragt wurde, der Berater für viele war, auch in religiösen Dingen. Er kommt und zeigt Jesus Respekt. Er zeigt ihm Respekt, indem er sagt: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Er zeigt ihm Respekt im Sinne einer religiösen Autorität. Nennt ihn Rabbi, Lehrer. Und er sagt: Wir sehen an dem, was du tust, dass Gott mit dir ist. Du machst das nicht nur eigenmächtig. Gott hat dir Autorität verliehen. Was wir sehen, scheint erstmal sehr gut. Macht ja einen guten Eindruck. Aber tatsächlich erkennen wir dahinter, dass er Jesus völlig falsch einordnet. Er ordnet Jesus ungefähr so ein, wie der Spiegel es tut, in seinem jährlichen Sonderheft. Jesus von Nazareth, der Mensch hinter den Legenden, ein Religionsstifter, ein Weiser aus dem Nahen Osten, eine religiöse Autorität, menschlich respektvoll. Aber wir sehen, das Kernproblem ist nicht Respektlosigkeit, sondern falsche Einordnung. Er ordnet diesen Jesus völlig menschlich ein. Er kommt als Mensch zu einem anderen Mensch und sucht nach Rat, sucht nach Weisheit, möchte vielleicht etwas von dieser Weisheit mitnehmen, sie an andere weitergeben. Wir sehen, das sind erstmal nicht grundsätzlich schlechte Motive, was wir erblicken können. Weder respektlos noch raffgierig erscheint er hier. Aber das Kernproblem ist, er ordnet sein Gegenüber völlig falsch ein. Wir sehen, dass Jesus gar nicht weiter auf ihn eingeht, auf sein Lob, seine Schmeichelei, sondern er zeigt ihm sofort auf, worum es wirklich geht. Alle Lobhudelei, alle Respektsbekundungen ignoriert er und stattdessen zeigt er ihm, worauf es ankommt. Er zeigt ihm letztlich auf, dass dieser Nikodemus, dieser angesehene Pharisäer, dieser respektvolle, weise, gut integrierte Mann, das Gleiche braucht, was unser 10-jähriger Junge braucht, aus dem Einleitungsbeispiel. Die Frau, die vor den Trümmern ihrer Ehe sitzt, oder der junge Mann mit dem Paket Drogen. Einen radikalen Neuanfang. Und Jesus leitet es gar nicht ein. Kein Übergang, keine Überleitung. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er nicht das Reich Gottes sehen. Nochmal, das sagt ja nicht irgendjemand, sondern der religiös hoch engagiert ist. Jemand, der im Pharisäersystem hochaktiv ist, die daran gewöhnt sind, wir müssen die Gebote einhalten, um etwas vor Gott zu sein. Und wir Pharisäer, wir sind ja die besonders frommen, die besonders gut machen wollen. Die Pharisäer, die sich gegründet haben, letztlich als Reaktion auf den Götzendienst der Vergangenheit, die Lauheit der Vergangenheit, eine strenge, fundamentale Gruppe, die sagt, wir müssen es ernster nehmen. Und das Ganze dann so überspitzen, so vermenschlichen. Und sie leben in der Realität des, wir müssen uns vor Gott erarbeiten. Und wir sind etwas, weil wir die Gebote so genau nehmen, so genau einhalten, darüber wachen, dass andere es tun. Wir sind so etwas wie die Religionspolizei Israels. Wir erinnern die anderen daran, wie lau sie sind. Und diesen Mann, wir würden heute sagen, diesem Superfrommen, auf jeden Fall von seiner religiösen Herkunft her, dem sagt Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er nicht das Reich Gottes sehen. Und wir sehen Nikodemus, ein wahrscheinlich sehr gebildeter Mann. Er versteht diese Bildsprache nicht. Er versteht diese Bildsprache nicht und nimmt es als biologische Ansage. Er sagt, wie soll das biologisch funktionieren? Dafür brauche ich nicht gebildet sein. Das weiß jeder Mensch. Niemand kann biologisch von Neuem geboren werden. Obwohl er sicher Diskussionen gewohnt ist, obwohl er sicher Bildsprache gewohnt ist, ist er von diesem einfachen Bild, was Jesus hier aufbietet, überfordert. Wir können sicher sein, es liegt nicht daran, dass Nikodemus zu dumm ist, ganz sicher nicht. Wir können uns ganz sicher sein, dass es nicht daran liegt, dass er nicht genug gebildet ist, dass er diesen religiösen Dingen nicht erfahren ist. Das ist nicht das Problem. Nein, Nikodemus ist überfordert, weil er die Person, die es ihm sagt, schon falsch einordnet. Er hat sich die Situation vorgestellt, als er dorthin gegangen ist, den Zeitpunkt, die ehrvolle Begrüßung. Wahrscheinlich hat er schon die erste Frage im Ärmel. Und Jesus stürzt seine Realität ein. Seine Realität, die sagt, mit genug religiösem Eifer bin ich etwas vor Gott, mit genug religiösem Eifer kann ich Gottes Reich sehen, kann ich zu Gott eingehen, kann ich bei ihm sein. Und Jesus tritt das Bein weg, auf dem das ganze Gerüst steht. Er sagt, nein, von Neuem geboren werden. Er sagt, das geht überhaupt gar nicht. Wie soll das denn gehen? Niemand kann von Neuem geboren werden. Vielleicht versteht er die Bildsprache nicht, weil es so an seinem Innersten rüttelt. Weil ihm klar wird, wenn da etwas dran ist, was der jetzt sagt, dann funktioniert das alles nicht, wofür ich lebe. Dann funktioniert das alles nicht mehr. Potenziell tut Jesus das, was diese schlimmen Zustände bei unseren drei Protagonisten aus der Einleitung bei ihnen getan haben. Sie merken, diese Fassade, es funktioniert nicht mehr. Aus eigener Kraft habe ich es irgendwie noch alles hin und her jongliert. Und da ging es nur um die äußeren Sachen. Und Jesus reißt ihm jetzt, ganz liebevoll allerdings, dieses Standbein weg, auf dem sein religiöses Konstrukt steht. Das kann doch gar nicht sein. Das kann doch nicht sein. Wie soll jemand noch mal in den Schoß seiner Mutter eingehen? Das weiß doch jedes Kind, das geht nicht. Und Jesus gibt ihm ein anderes Bild. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Aus Wasser und Geist geboren, aus Gottes Wort und Gottes Geist, daraus neu geboren. Und er nimmt sich Nikodemus ein Stück weit an die Hand. Er sagt, okay, ich zeige dir das andere Bild. Wasser und Geist, Wort und Geist, aber neu geboren. Nicht aus dem Schoß einer Mutter, nein, aus Wasser und Geist. Was ist beiden Bildern gleich? Geboren werden. Geboren werden ist etwas, was ich nicht machen kann. Das ist beiden Bildern gleich. Ich kann stark werden, da kann ich was für tun. Ich kann fleißig werden. Ich kann flinker werden. Ich kann bemühter werden. Und da kann ich selber was für tun. Aber geboren werden, da kann ich nichts für tun. Deshalb ist dieses Bild so radikal. Er macht nochmal deutlich, du brauchst nicht von einem Menschen neu geboren werden. Na, das ist klar, das funktioniert nicht. Das wissen wir alle. Nein, neu geboren werden aus der Wahrheit und dem Geist, der die Wahrheit aufschließt. Und er sagt nochmal, wunder dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Er sagt, der Wind weht, wo er will und du hörst dann sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Er nimmt Nikodemus noch mehr an die Hand. Wir sehen, Jesus haut ihm da nicht etwas vor den Latz. Eine Wahrheit vor den Latz und dann mache irgendwas mit. Nein, er möchte, dass er ihn gegenüber versteht. Und das gehört zu Jesu Wesen. Jesus möchte, dass wir verstehen. Jesus spricht unseren Verstand an und es soll weitergehen ins Herz. Aber Jesus möchte nicht, dass wir uns überrumpeln lassen. Dann sprich jetzt irgendwelche Worte nach und dann gehörst du zu mir. komm mit, du wirst schon sehen, was du davon hast. So ist Jesus nicht. Er möchte, dass wir verstehen. Und er möchte das auch bei Nikodemus, dass er versteht. Und er gibt das Beispiel des Windes. Er sagt, der Wind, der weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Also, du siehst ihn dicht. Du kannst ihn nicht berechnen. Aber es ist fraglos, dass er da ist. Wie ein ganz starkes Bild. Wie können wir Wind sehen? Also erblicken, in diesem Sinne sehen. Wir können ihn nicht sehen. Aber seine Wirkung können wir klar sehen. Wir können sie hören. Wir würden nicht sagen, ich habe den Wind nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es ihn gibt. Natürlich gibt es ihn. Weil das, was er macht, ist sichtbar, ist erkennbar, ist nicht zu leugnen. Und trotzdem, selbst mit unseren heutigen Mitteln, mit unserer heutigen Wissenschaft, können wir den Wind nicht berechnen. Ja, die Meteorologen können uns sagen, es wird Wind geben. Und oft stimmt das auch. Aber wohin weht er um die Hausecke? Wo geht er hin? Das können wir selbst heute nicht berechnen. Und deshalb ist es ein starkes Bild. Und er sagt, so ist es mit dem Geist auch. Wenn jemand aus dem Geist neu geboren wird, du siehst die Auswirkungen. Du siehst, der ist real da. Du siehst ihn nicht. Du kannst ihn nicht berechnen. Du kannst nicht erklären, wie er sich hier bewegt. Du kriegst das nicht aufgelöst. Aber es gibt keinen Zweifel, dass er wirkt und dass es erkennbar ist. Eindeutig. Und wir sehen, Nikodemus steht da immer noch mit einem großen Fragezeichen über seinem Kopf. Warum? Weil es so ein krasser Unterschied ist zu allem, was für ihn bisher Realität war. Was hat Nikodemus, der Pharisäer, mit uns zu tun? Die Pharisäer fahren letztlich das ganz normal menschliche Programm. Die Pharisäer sind unserer menschlichen Natur absolut nah. Warum? Wir haben das eben gehört, was in der Lesung. Wir wollen aus eigener Kraft etwas machen. Wir wollen nicht diesen echten Gott ehren und anbeten, den wir erkennen müssen. Er ist so erkennbar, dass er nicht unerkennbar ist. Das sagt im Prinzip dieser Text in Römer 1. Und trotzdem bauen wir auf unsere eigene Kraft. Trotzdem bauen wir auf unseren eigenen Willen. Trotzdem beten wir alles an. So, Hauptsache, wir beten nicht und ehren nicht diesen wahren Gott. Und die Pharisäer, sie wollten es aus eigener Kraft machen. Und wir? Von uns aus, von unserem eigentlichen Wesen aus, von unserem natürlichen Wesen aus. Wir wollen es selbst machen. Und ich denke, kaum einem geht es anders, wenn wir damit konfrontiert sind, dass Gott alles Gute in unserem Leben gemacht hat. Und dass alles, worüber wir uns freuen dürfen, von Gott kommt. Beschämt uns das ein Stück. Knickt das auch heute vielleicht noch unser Ego? Aber ich bin doch auch umgekehrt. Da kann Gott doch auch froh sein. Ich habe doch auch angefangen, die Bibel zu lesen. Ich bin doch auch in die Evangelisation gegangen. Ich habe doch eine Gemeinde besucht. Und es beschämt uns, wenn wir etwas davon erkennen, dass Gott sagt, ja, und wie war das möglich? Wer hat dich bewegt? Weil wir dann erkennen, ich habe gar nichts, womit ich mich rühmen kann. Es gibt gar nichts, worauf ich im geistlichen Sinn wirklich stolz sein kann, wo ich sage, das habe ich doch gemacht. Und das widerspricht so krass einfach unserer Natur, die auch in Resten bei uns noch vorhanden ist, solange wir hier auf Erden sind. Wie kann das geschehen, fragt Nikodemus wieder. Wie soll das denn sein? Geboren werden, es macht der Geist, und was ist mit mir? Und Jesus hält ihm jetzt den Spiegel vor und sagt, du bist der Lehrer Israels und du verstehst das nicht. Du beschäftigst dich einen Großteil deines Lebens mit solchen Fragen. Mit Gottes Wort. Mit Gott. Mit Gottes Maßstäben. Und du verstehst das hier nicht. Verstehst nicht, wenn ich vom Gottes Geist erzähle. Wie kann das sein? Du bist doch ein Lehrer Israels. Du bist immer der andere unterrichtet. Du bist eine geistliche Autorität. Ich erzähle dir doch hier relativ einfach Zusammenhänge. Aber du verstehst nicht. Er sagt im nächsten Satz, was ist das eigentlich Problem? Er sagt, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Gott hat deutlich gemacht, wer dieser Jesus ist. Wir studieren in Bielefeld in der Bibelstunde momentan das Lukas-Evangelium. Von Anfang an, das haben wir gerade studiert, von Anfang an macht Gott so deutlich, wer dieser Jesus ist. Er hält es nicht geheim. Euer Retter ist heute Nacht geboren. Der Erlöser ist da. Und doch nehmen sie es nicht an. Selbst der Nikodemus, der von Jesus sich Rat holt, der zu ihm kommt, in Zweierschaft mit ihm ist, ihn ehrt, sagt, du bist ein Rabbi, ich glaube, Gott ist doch mit dir. Du hast solche Wunder, Gott ist mit dir. Tatsächlich steht er vor Gott selbst. Aber er nimmt es nicht an. Jesus als Religionsgründer anzunehmen, als weisen Mann, noch einmal, das ist nicht schwer. Das hat keine Konsequenz für unser Leben. Den können wir hängen neben viele andere, neben einen Gandhi, neben irgendwelche Philosophen, irgendwelche Personen der Geschichte. Alles weise Leute, die haben was Schlaues gesagt, Produzenten für Kalendersprüche. So ein Jesus, der ist einfach anzunehmen. Da kann ich alles weitermachen und nehme noch so ein bisschen von ihm obendrauf. So wie es scheint, war das Nikodemus-Konzept auch. Er ist begeistert von ihm, ja. Es ist wirklich interessant, was der alles macht, dieser Jesus. Zeichen und Wunder. Das beeindruckt die Leute. Und das scheint auch wirklich Weisheit zu sein. Aber Jesus sagt, wir bezeugen, was wir gesehen haben, ihr nehmt es nicht an. Ihr wollt es nicht hören. Ja, Zeichen und Wunder, das finden alle interessant. Damit kann man Leute begeistern. Aber das Zeugnis, das, worauf es ankommt, der Kern, die Fakten, die Bestätigung, wer ist das eigentlich, wie ist das einzuordnen, diese Zeichen und Wunder, das nehmt ihr nicht an. Und auch da brauchen wir nicht mit dem Finger auf Nikodemus zeigen oder auf die Juden im ersten Jahrhundert. Das ist das menschliche Normalprogramm. Ja, da wo es passiert, wo es rund geht, wo alle Amen, Halleluja schreien, wo Menschen sagen, ich kann wieder gehen, wo alle beeindruckt sind, wo die Gefühle gepusht werden, da ist es leicht zu rufen, ja, Jesus. Und Jesus sagt, aber mein Zeugnis ist klar. Wir haben so klar bezeugt, was wir gesehen haben. Aber nehmt ihr es an? Nein. Und das ist zu allen Zeiten die gleiche Frage. Vom Äußeren mich beeindrucken lassen, das ist kein Problem. Aber nehme ich den Kern an? Nehme ich die Wahrheit an? Nehme ich an, was Jesus bezeugt, ja oder nein? Das ist der große Unterschied. Und er sagt, glaubt ihr nicht, was ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sagen werde? Glaube ich Jesus? Das ist die große Frage. Glaube ich Jesus? Und wenn ich ihm glaube, hat es Konsequenzen. Und er sagt, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel. Also niemand ist von der Erde in den Himmel aufgestiegen, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist. Der Sohn des Menschen. Der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Er bezeugt sich noch einmal selbst. Ja, ich bin vom Himmel herabgestiegen. Deshalb ist mein Zeugnis auch glaubwürdig. Das kann kein anderer sagen. Ich konkurriere nicht mit irgendwelchen Rabbis. Ich konkurriere nicht mit irgendwelchen religiösen Weisheiten. Das Wort hat Autorität. Warum nehmt ihr es nicht an? Die Quelle meines Zeugnisses, wie auch meine Quelle, ist einmalig, ist absolut einmalig, glaubwürdig, indiskutabel. Er sagt, es ist ein glaubwürdiges Zeugnis, was ich habe. Er ist vom Himmel herabgestiegen und wird nicht angenommen. Gott selbst kommt vom Himmel herab und die Menschen wollen ihn nicht. Wollen ihn nicht als der, der er ist. Und da sind wir wieder bei Römer 1,18 und folgende. Dieser Mensch da, ja, der ist spannend, wirklich spannend. Vielleicht kennen wir das auch aus evangelistischen Gesprächen. Ja, das ist alles interessant. So. Dieser Jesus, aber der echte Jesus, der echte Gott, der wahre Gott, der verhindert, dass ich mein Leben so fortführen kann wie bisher. Wenn ich seine Realität annehme, dann verändert das mein Leben radikal. Wir denken nochmal dran an unsere drei Protagonisten. Die sagen, ich brauche einen radikalen Neuanfang. Was anderes ist nicht mehr drin als ein radikaler Neuanfang. Es ist sicher kein Zufall, dass oft Menschen dann zum Glauben finden, wenn sie äußerlich in den Trümmern ihres Lebens liegen. Wenn sie äußerlich und auch emotional so danieder sind. Das muss nicht immer so sein. Aber wenn unsere äußere Fassade zerbricht, die wir doch selbst so schön erhalten haben, dann sind wir manchmal offener dafür, dass wir sagen, ja, es braucht mehr als einen äußeren Neuanfang. Ich bin mit all dem hier so überfordert und alle Menschen auch. Ich darf das auch als Zeugnis sagen, als ich erkennen durfte, dass weder Menschen noch irgendetwas anderes Irdisches meine Situation damals ändern konnte, in der ich war. Meine emotionale Situation war es vor allem. Ich sagte, ich muss Gott finden oder Gott mich finden lassen, das war irgendwie noch diffus. Aber bei mir war das so, dass das Initialerlebnis, ich wusste, ich brauche Gott. Ich weiß nicht, wie das funktioniert und ich weiß fast nichts von Gott. Aber Menschen helfen mir nicht weiter. Also manchmal begünstigt diese katastrophale äußere Situation das. Und wir sehen, bei Nikodemus ist sie so intakt und die Hürde ist für ihn noch ein Stück höher. Er muss erstmal erkennen, dass das, was scheinbar intakt ist, keinen Bestand hat. Dass das alles nur Pappmaché ist. Nicht aus Stein gebaut. Nicht auf Fels gebaut, sondern auf Sand. Und jetzt offenbart Jesus Gottes Plan und zugleich seinen Auftrag, nämlich eine radikale Rettungsmission. Und in der Mitte steht dieser wahrscheinlich am meisten zitierte Bibelvers aus Johannes 3, Vers 16, den wir vorhin schon gehört haben in der Lesung. Er sagt, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jesus offenbart hier schon den Weg, den er gehen wird, den er zu gehen bereit ist und der den großen Unterschied macht. Wie die Schlange bei Mose in der Wüste, muss er erhöht werden, muss er am Kreuz auf Golgatha leiden und die Schuld der ganzen Welt auf sich nehmen. Warum? Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Sonst funktioniert das nicht. Und er macht hier nochmal deutlich, und es ist erschreckend, wie oft dieser Teil des Satzes weggelassen wird, auch wenn er zitiert wird, dieser Vers 15 schon. Jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. An ihn glaubt, das bedeutet, sich auf ihn verlässt. Auf ihn baut, ihn anerkennt als den echten Jesus Christus. Nicht als meinen Fantasie-Jesus, nicht als den Jesus aus Spiegel, Fokus oder Stern, sondern den echten Jesus. Wer sich darauf verlässt, der wird nicht verloren gehen, sondern hat ewiges Leben. Er offenbart noch nicht, wie das alles genau geschehen wird. Aber er gibt den großen Überblick über diesen Plan. Und jetzt Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Macht hier vor allem deutlich, warum es geschieht. Das ist das eine. Weil Gott die Welt liebt. Mit der Welt sind gemeint alle Menschen. Gott liebt alle Menschen. Und weil er das tut, hat er seinen eingeborenen Sohn gegeben. Wir haben in der letzten Bibelstunde Gottes Wesen betrachtet und haben unter anderem festgestellt, dass Gott als Einziger im ganzen Universum unabhängig ist. Wir sind abhängig von anderen Menschen, von äußeren Gegebenheiten, Essen, Trinken, Luft, Gesellschaft mit anderen, Arbeit, Obdach, wir können das lange fortführen. Wir sind von allen möglichen abhängig, egal wie unabhängig wir uns fühlen. Gott hat uns nicht nötig. Hat er nicht. Gottes Dasein verschlechtert sich nicht, wenn wir nicht mehr da wären. Und Gott macht es warum? Aus Liebe. Und Gott macht deutlich in seinem ganzen Wort immer wieder, wie er Liebe definiert. Liebe ist nicht eine kurzzeitige Gefühlswallung. So, heute liebt er die Welt, morgen liebt er sie nicht. So wie wir vielleicht sind. Wenn wir sagen, ich liebe die Person und jetzt aber nicht mehr. Weil jetzt hat sie sich so schlecht mir gegenüber benommen. Oder wir hatten so wenig miteinander zu tun. Nein, Gottes Liebe ist eine Konstante und ist eine Entscheidung. Es ist Gottes Entscheidung. Er entscheidet sich für diese Liebe zu der Welt. Gott ist auch unabhängig davon, dass er von seinen eigenen Gefühlen übermannt wird. Nein, es ist seine Entscheidung, dass er liebt. Nicht, weil er uns braucht, sondern weil er es will. Und deshalb gibt er seinen Sohn. Und dieser Sohn selber erklärt das hier dem Nikodemus. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, noch einmal, sondern ewiges Leben hat. Jesus betont das hier zweimal. Wer glaubt, wer darauf baut, wer darauf vertraut, wer sich neu gebären lässt, wer die Hände leer macht, wer aufhört, sich abzuarbeiten, um vor Gott etwas zu sein und das zugibt, ich habe nichts zu bringen. Es muss etwas passieren, was mit mir gemacht wird. Ich kann mich nicht selbst gebären, ich muss geboren werden. Der radikale Neuanfang liegt letztlich nicht in meinen Händen. Der geht nicht verloren, der hat ewiges Leben. Das absolute Gegenkonzept zu dem der Pharisäer, das absolute Gegenkonzept zu unserem menschlichen Streben und auch das Gegenkonzept zu jeder anderen Religion, wo es immer darum geht, was kann ich tun, was kann ich opfern, welche Rituale kann ich machen, damit Gott das tut, was ich mir erhoffe. Damit ich ihm nahe bin, dass er mir wohlgesonnen ist. Und Jesus fegt das alles vom Tisch. Mit so einem wundervollen Satz. Ganz ohne Krawall. Ganz ohne böse Worte. Sondern mit den so hoffnungsvollen Worten, die fast das ganze Evangelium schon beinhalten. Gott gibt aus freier Entscheidung, aus Liebe, das Liebste, was er hat, opfert diesen liebsten Sohn, diesen einzigen Sohn, damit Menschen gerettet werden, die sich auf ihn verlassen. Das ist der Rettungsplan. Und der ist alternativlos. Ich mag das Wort nicht, aber es macht nichts. Das ist alternativlos. Das macht Jesus immer wieder deutlich. Es gibt keinen Plan B für den Neuanfang. Es gibt keinen Plan B, um nicht verloren zu gehen. Das ist der einzige Weg. In Johannes 14 sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, niemand kommt zu Gott, als nur durch mich. Das heißt, für Nikodemus, wie auch für jeden anderen, gibt es entweder ein Ja zu diesem Rettungsplan. Ja, du hast recht. Oder ein Nein zum ewigen Leben. Und das Tragische daran ist ja, es ist nicht einfach ein Nein zum ewigen Leben, sondern ewig leben werden wir trotzdem. Nur ewig getrennt von Gott. Das meint der Terminus hier. Ewig getrennt von Gott. Nicht das Licht aus, wenn wir unter der Erde liegen, sondern ewig getrennt von ihm. Das bedeutet verloren sein. Und weil Gott liebt, möchte er das verhindern. Aber zugleich überfällt uns Gott nicht damit. Gott möchte, noch einmal, dass wir bewusst dazu Ja sagen. Gott möchte, dass wir erkennen. So wie Jesus sich um den Nikodemus bemüht und ihm es immer weiter erklärt, auf ihn zukommt, um ihm deutlich zu machen, was ist diese Realität? Möchte es auch bei uns. Er möchte, dass wir es wirklich verstehen. Und wenn wir es verstanden haben, nimmt er unsere Entscheidung ernst. Er manipuliert uns nicht. Er sackt uns nicht einfach mit ein. Nein, er möchte ein klares, bewusstes, überlegtes Ja von uns. Und ab da an handelt er, wo wir mit ehrlichem Herzen dieses Ja sagen können. Und er macht noch einmal deutlich, wozu er zu diesem Zeitpunkt in der Welt ist. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, Vers 17, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wir wissen, Jesus wird die Welt richten, ja. Aber er kommt jetzt, um die zu retten, die auf ihn vertrauen. Die Ja sagen zu diesem Rettungsplan. Und das macht die Gnadenzeit aus. Das macht das aus, was wir Gemeindezeitalter nennen, wo wir noch drin sind. Noch ist Zeit zum Ja sagen. Noch ist Zeit zu sagen, ja, Schluss mit all meiner religiösen Muskelspielerei. Und Jesus wird kommen, um diese Welt zu richten. Aber noch nicht. Noch nicht. Noch ist Zeit für Rettungsmission. Und er macht jetzt deutlich, wie alternativlos das Ganze ist. Er macht es immer, immer dichter. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet werden. Und da zeigt es schon, ja, es kommt ein Gericht. Noch nicht, noch bin ich nicht dafür da. Aber es kommt das Gericht. Kein Zweifel. Aber wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet werden. Aber wer nicht an ihn glaubt, der ist schon gerichtet. Weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes glaubt. Und Jesus spricht hier nicht von irgendeinem Namenmystizismus. Müssen wir die Sprache richtig verstehen? Ich brauche nicht 33 Mal Jesus, Jesus, Jesus sagen. Das ist damit nicht gemeint, das wissen wir. Sondern wer nicht auf diesen Sohn Gottes vertraut und was er getan hat, stellvertretend, der richtet sich schon selber. Der hat nämlich Nein gesagt zum Leben. Der hat Ja gesagt zum Verlorensein. Und Jesus sagt, es gibt hier keine Grauzone. Es gibt kein Vielleicht. Das müssen wir uns klar machen. Dort, wo wir anderen Menschen das Evangelium weitergeben, ist das sehr gut, ist das richtig, ist es unser Auftrag. Und zugleich müssen die Menschen sich dann entscheiden, nicht gegenüber uns. Aber ab dem Zeitpunkt spätestens tragen sie diese Verantwortung. Sie haben diese Rettungsbotschaft gehört und Gott macht klar, es gibt keine Grauzone. Es gibt ein Ja oder ein Nein. Ja, und solange du hier noch auf Erden bist, kann noch ein Ja daraus werden. Aber du weißt halt nicht, wie lange du hier auf Erden bist, ja. Aber Gott nimmt uns damit ernst. Und das ist gut. Das ist anders, als wir oft selbst miteinander umgehen. Das war nicht so gemeint. Sie muss man nicht so ernst nehmen, wenn sie das so sagt. Oder wie wir auch unsere Kinder gerne entschuldigen. Hat das nicht böse gemeint? Ja, aber Gott nimmt uns völlig ernst. Gerade in dieser Frage, mit all unserem Handeln nimmt er uns ernst, aber gerade in dieser Frage, ja oder nein? Willst du das oder nicht? Willst du dich weiter selber rühmen? Oder willst du Gott rühmen? Wen stellst du im Mittelpunkt deines Lebens? Und wer soll dich retten? Du selbst oder Gottes Sohn? Und Jesus beschreibt jetzt, woraus dieses Gericht besteht. Worin besteht es? Das Licht kommt in die Welt und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Diese Welt ist finster, nicht äußerlich finster, sondern in ihrem Taten finster. Und kaum ein Zeitgenosse wird das leugnen. Man muss schon sehr schwärmerisch sein, um zu sagen, dass diese Welt nicht finster ist. Wenn wir uns mit dem beschäftigen, was wir äußerlich mitkriegen von dieser Welt, wenn wir nur mitkriegen, wie Menschen mit anderen Menschen umgehen, dann ist das finster. Dann ist das sehr finster. Und heutzutage Mediengesellschaft, wir kriegen so viel von der Finsternis mit, wahrscheinlich kaum eine Generation zuvor, weil wir die Finsternis der ganzen Welt sozusagen in einer Zusammenfassung in den Nachrichten bekommen und in Dokumentationen. Und deshalb ist so auch so eine brennende Frage, warum ist es so finster in der Welt? Warum tun die Menschen Schlechtes? Warum gehen sie so lieblos, so verächtlich miteinander um? Ermorden sich, betrügen sich, beklauen sich, verachten einander. Warum tun sie das? Und wir sehen, darum drehen sich die Philosophien, die Ideologien. Wie kann man das auflösen? Ist es die Ungerechtigkeit finanzieller Natur? Ungerechtigkeit zwischen Männern und Frauen? Gibt es böse Nationen? Woher kommt das Böse? Und wir haben diese radikale Erklärung gehört aus Römer 1. Noch einmal. Das Ganze hängt damit zusammen, dass wir Gott als Gott nicht anerkennen wollen und uns selber Alternativen basteln. Und daraus wird wiederum das Böse geboren. Wir lieben die Sünde, wir freuen uns, wenn andere sie tun, weil unsere Sünde damit legitimer erscheint. In Gesellschaft sündigt es sich lieber. Und all diese Symptome, die auch in Römer 1 genannt werden, Ehebruch, Unzucht, Ungehorsam gegenüber den Eltern, Betrug, Heuchelei und so weiter und so fort. Das sind die Auswirkungen dieser Bösartigkeit. Und diese Bösartigkeit liegt daran, dass wir Gott als Gott nicht haben wollen und lieber unser eigenes Programm fahren. Und das Gericht besteht darin, dass in diese Dunkelheit dieser Welt, die angefüllt ist mit Menschen, wie wir es von Natur aus sind, und aus den Herzen sprudelt die Dunkelheit, die Bösartigkeit. Und das Licht kommt in die Welt, Gott selbst kommt in die Welt. Und anstatt dass alle sich freuen, es wird hell, es wird schön, lieben sie die Finsternis mehr als das Licht, denn das Licht offenbart die bösen Werke. In Jesus erkennen wir uns selbst. Erkennen wir unsere Sündhaftigkeit, unsere Bösartigkeit in Gottes Wort. Jesus identifiziert sich völlig mit seinem Wort. Erkennen wir, wie wir wirklich sind. Und das ist nicht schmeichelhaft. Das ist überhaupt gar nicht schmeichelhaft. Das ist erschreckend. Und darin besteht das Gericht. Dass wir von uns aus nicht in das Licht kommen wollen. Dass wir von uns aus, wo wir auf uns selbst zurückgeworfen sind, Römer 1 spricht davon, dass Gott uns dahin gibt, wo wir ihn beständig ignorieren, wo alle Schranken fallen, dass wir lieber in dieser Dunkelheit bleiben, damit wir nicht mit der Bösartigkeit konfrontiert werden, sondern uns lieber Fantasiegötter suchen und Götzen suchen, die das legitimieren, was uns in unserer Sünde gefällt. Und Jesus sagt, das ist letztlich das Gericht. Gott tritt in euer Leben und ihr dreht euch weg, ihr duckt euch weg. Ihr wollt dieses Licht nicht haben. Aber die Tür steht jetzt sperrangelweit offen. Sie steht noch sperrangelweit offen. Das Rettungsboot ist offen, macht er deutlich. Die Rettungskräfte stehen vor der Tür und warten auf dich. Aber willst du das? Willst du das? Wir sehen auch hier ganz viel von Gottes Wesen. Wir sehen Gottes Liebe. Wir sehen Gottes Unabhängigkeit. Wir sehen Gottes Hingabe. Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Und nochmal, und wir sehen, Gott möchte von uns eine klare Entscheidung haben. Und wenn wir von uns sagen können, ich bin Gottes Kind, ich habe genau das erlebt, ihr Lieben, dann ist es wichtig, dass wir das weitersagen. Es ist wichtig, dass wir nicht beim ersten Halbsatz von Johannes 3, Vers 16 stehen bleiben. Gott hat alle lieb. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Das dürfen wir auf keinen Fall weglassen. Aber ihr Lieben, wenn ihr das erlebt habt in eurem Leben, wenn das Realität ist, dass Gott zugegriffen hat und euch aus diesem Dreck rausgezogen hat, dass er Rettungsarm zugegriffen hat, dann sagt Menschen weiter, dass sie Rettung brauchen. Das ist so wichtig. Es geht nicht darum, dass ein Fantasie-Jesus mein Leben bereichert und ich mich besser fühle und ich jemand all meine Sorgen offenbaren kann. Das gehört alles auch mit dazu, aber das ist überhaupt nicht der Kern. Das bekomme ich noch obendrein und das ist auch wunderschön. Aber es geht um Leben oder Tod. Es geht um verloren sein oder gerettet sein. Es geht darum, ob Ewigkeit getrennt von Gott, das, was die Bibel Hölle nennt, das Schlimmste, was uns passieren kann, so wie wir sind, unter Gottes Gericht zu kommen und mit unseren eigenen Werken dazustehen und darauf zu bauen. Das Schlimmste, was uns passieren kann. Schlimmer, als mit dem Drogentütchen zu Hause sitzen und zu erkennen, ich habe ein Suchtproblem. Schlimmer, als da zu sitzen und sagen, ich habe meine Ehe vor die Wand gefahren. Schlimmer, als da zu sitzen als Kind und sagen, meine Mama erträgt mich nicht mehr. Das ist noch viel schlimmer, denn das ist endgültig. Das müssen wir Leuten sagen, das ist Realität. Es ist egal, was deine Philosophie ist. Es ist egal, was dein Lebensstil ist. Du kommst an diesem Jesus nicht vorbei. Als Richter oder als Retter. Lass uns unseren Mitmenschen von ihrer Verlorenheit berichten und von unserer Verlorenheit. Lass uns ihnen davon berichten, wie Gott uns gezeigt hat, dass wir auf dem Weg sind, verloren zu gehen. Dass wir alles dafür getan haben, um getrennt zu sein von Gott. Und dass Gott in unser Leben hineingesprochen hat und auf einmal durften wir es kapieren. Dieser lichte Moment, wie bei unseren drei Protagonisten. Wir wollen das Evangelium nicht hochnäsig weitergeben. Lass dir von Gott mal ein anständiges Leben machen. Nein, das wollen wir nicht. Lass uns von dem berichten, was Gott an uns getan hat, dass uns die Augen geöffnet hat und dass wir verstehen konnten, Rettung oder Katastrophe, Himmel oder Hölle, darum geht es. Es geht nicht um einen christlichen Lebensstil und wie ich den finde. Es geht nicht um meine Meinung von Kirchen- oder Gemeindemusik. Es geht nicht darum, ob ich gerne biblische Texte lese oder andere Texte lese. Das ist nicht der Kern. Der Kern ist Himmel oder Hölle. Und Jesus stellt das jedem von uns wie dem Nikodemus direkt vor Augen. Und nochmal, es ist unser Auftrag, die ganze Botschaft so weiterzugeben. Die Tür steht auf. Nutze sie. Akzeptiere die Realität, die Gott dir vor Augen stellt. Denn umso länger du weitermachst im bisherigen Programm, umso weiter steuerst du auf die Katastrophe zu. Und es ist egal, wie wunderschön du deine Fassade gepflegt hast. Wenn sie von dir selbst gebaut ist, ist das, was dahinter ist, nicht von Bestand, hat es keinen Ewigkeitswert. Und wenn du es noch nicht erlebt hast, wenn du sagst, ich habe viel von diesem Jesus gehört und ich habe in der Bibel gelesen, ich war in der Gemeinde, ich bin jetzt in einer Gemeinde oder höre eine Aufzeichnung aus einer Gemeinde im Internet, sagst, dieser Jesus, das ist interessant und auch was über ihn berichtet wird. Geh weiter, sprich mit diesem Jesus. Du kannst das an jedem Ort, wo du bist, du kannst das mit deinen Worten machen. Das Einzige, was er von dir erwartet, ist ein ehrliches Herz. Sprich ehrlich mit ihm. Heuchel nicht. Sprich mit ihm. Und frag ihn nach dieser Rettungsmission. Sag, ich weiß noch nicht, wie das funktionieren soll. Ich will darauf vertrauen. Ich will nicht ewig verloren gehen. Ich will, dass es anders wird. Ja, ich brauche einen radikalen Neuanfang. Auch wenn mein äußeres Leben doch so in Ordnung scheint. Ich will einen Neuanfang. Denn ich habe verstanden, dass du mir ins Herz guckst und das bewertest, was in mir ist, nicht meine Verpackung. Dann wird er das tun. Jesus sagt, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 6 sagt er das. Wenn du mit ehrlichem Herzen zu ihm kommst und ihn fragst, nimmt er dich mit in dieses Rettungsboot. Und er sagt in Lukas 15, ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und ein Sünder, der Buße tut, das ist das. Der sagt, ja, meine Werke reichen nicht. Gott, vergib mir, schenk mir einen Neuanfang. Und er sagt, dann ist Jubel im Himmel, Freude im Himmel. Gott möchte dich mit offenen Armen annehmen. Aber willst du diese offenen Arme oder willst du vor Gottes Richterstuhl stehen? Niemand kann sich selbst gebären. Wir müssen geboren werden. Wir können es nicht selber machen. Und lasst uns die Zeit nutzen, die wir haben. Lasst uns das weitersagen, was wir erlebt haben. Und lasst uns nichts von dieser Botschaft wegkürzen. Herr, wir bitten dich, dass dein heiliges Wort, dass dein Evangelium von der Rettung verlorener Menschen, von der Vergebung für Sünder, durch das Blut deines geliebten Sohnes, dass das überall bekannt wird. Herr, du weißt, wo wir, die wir es erlebt haben, es weitersagen können, in unserer Familie, in unserem Freundeskreis, bei den Arbeitskollegen, in der Schule. Und du weißt, wie wir manchmal zögern und hadern und nicht wissen, wie sollen wir das sagen. Herr, gib du uns die richtigen Worte, dass wir dein ganzes Evangelium weitergeben. Dass jeder deine Vergebung braucht, deine Rettung braucht. Dass wir es nicht selber machen können, aber dass du unser ehrliches Ja haben möchtest. Unser bewusstes und überlegtes Ja zu dem radikalen Neuanfang, den du schenken willst, weil du uns lieb hast, obwohl wir so sind, wie wir sind. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.